Ja, liebe Zuschauer, wenn ihr euch häufiger eine Predigt hier anschaut, dann wird euch wahrscheinlich aufgefallen sein, dass heute alles irgendwie ein bisschen anders ist. Auch diese Rede ist nicht wie sonst live, wird nicht wie sonst live ausgestrahlt, sondern ist am Vorabend aufgenommen worden. Und es liegt daran, dass wir, meine Gemeinde, jetzt gerade ihren Jahresanfangsworkshop feiert. Und wenn du das vergessen hast und jetzt dieses Video siehst, dann möchte ich dich daran erinnern, du kannst jetzt immer noch auf den anderen Kanal wechseln. Das Thema des Workshops wird übrigens Psalm 9, Vers 2 sein. Und da heißt es: Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder. Und ich finde, dass das ein sehr schönes Motto ist, um das Jahr zu beginnen. Und in gewisser Weise ist es auch das, was ich heute in meiner Rede für euch machen werde. Ich möchte von den Wundern Gottes erzählen, und zwar im Speziellen von der Zuverlässigkeit der Bibel. Und es ist wahrhaft von einem Wunder Gottes zu erzählen. Wenn ihr in der Vergangenheit zufälligerweise mal über diesen Online-Gottesdienst gestolpert seid und ihr mich nicht persönlich oder meine Gemeinde nicht persönlich kennt, dann wird euch mit Sicherheit aufgefallen sein, wie wörtlich wir die Bibel nehmen. In der Regel sage ich, wenn ich die Bibel zitiere, so etwas wie: Und Gott sagt an dieser Stelle, das ist natürlich ein unglaubliches Vertrauen, was ich an die Bibel habe. Und die Frage ist, warum vertraue ich persönlich der Bibel so? Man muss dazu sagen, dass ich bis zu meinem 21. Lebensjahr Atheist war und die Bibel hat mich überhaupt nicht interessiert. Die Bibel, das war dieses verstaubte Buch, was man in der Schublade von einem Hotelzimmer gefunden hat, in ungelesenem Zustand, hat mich kein bisschen interessiert. Aber als ich dann begonnen habe, mich wirklich ernsthaft mit der Bibel auseinanderzusetzen, war das. Es war unglaublich, was ich da gefunden habe. Und ich persönlich glaube, wenige Menschen, die als Christen aufgewachsen sind und von Anfang an überzeugt waren von der Bibel, können die Bibel so sehr wertschätzen wie ein Atheist, der herausgefunden hat, was er da wirklich vor sich hat. Das echte, wahrhaftige Wort Gottes. Kleiner Exkurs zum Anfang. Wie zuverlässig sind die großen Texte des Altertums? Nehmen wir mal die Schriften von Aristoteles. Wusstet ihr, dass es nur 5 Manuskripte der Schriften von Aristoteles gibt? Das älteste aus dem Jahr 1100 vor Christus, nach Christus, 1100 nach Christus, ist immerhin 1350 Jahre nachdem Aristoteles es verfasst hat. Und ein Manuskript, das ist eine Abschrift des Originals. Oder es ist die Abschrift, eine Abschrift von einer Abschrift der Abschrift eines Originals. Und obwohl innerhalb von 1350 Jahren so viele Abschriften von Abschriften geschehen sein müssen, zweifeln wir nicht daran, dass das, was wir da vor uns haben, authentisch von Aristoteles kommt. Oder nehmen wir Caesars De Bello Gallico, das habe ich im Lateinunterricht gelesen. Was ich nicht wusste ist, es gibt nur 9 erhaltene Manuskripte des De Bello Gallico und das älteste ist 1500 Jahre nach Julius Caesar abgeschrieben worden. Oder Plato. Wir haben nur 7 Manuskripte, 1300 Jahre nach dem Original entstanden. Da sticht absolut hervor die Ilias von Homer, beinahe das beste erhaltene Buch des Altertums. 900 vor Christus von Homer geschrieben. Das älteste Manuskript ist nur 500 Jahre später entstanden. Und heute gibt es 643 Manuskripte, die erhalten sind von der Ilias von Homer. Das ist bemerkenswert. Man muss allerdings sagen, dass diese Manuskripte schon deutliche inhaltliche Abweichungen voneinander aufweisen. Aber immerhin, da hat ein ganz erstaunliches Menschenwerk zum Erhalt dieses Dokuments stattgefunden, finde ich. Wie steht es um die Zuverlässigkeit des Textes der Bibel, des Neuen Testaments? Das Neue Testament ist tatsächlich nur wenige Jahrzehnte nachdem die Bello Gallico von Julius Caesar geschrieben worden. Und wir haben heute 5686 Manuskripte und Fragmente in Griechisch, in der Originalsprache, in der es geschrieben wurde. Und der älteste davon, also neunmal so viele wie von der Ilias, und der älteste dieser Texte kommt aus dem Jahr 110 nach Christus. Das ist nur 30 Jahre nach Verfassung des Urtextes. Es ist sehr stark davon auszugehen, dass wir Manuskripte haben, die direkt von den Originalen abgeschrieben wurden. Denn die wurden natürlich von den Gemeinden damals auch hoch geschätzt und über Jahrhunderte erhalten. Dieser zeitliche Abstand zum Original ist wissenschaftlich quasi vernachlässigbar. Wenn ich sage 5686 Manuskripte, ist auch das veraltet, denn das ist der Stand aus dem Jahr 2003 und man findet immer wieder neue Manuskripte und Fragmente. Aber nicht nur das. Zusätzlich zu diesen 5686 Manuskripte gibt es 20.000 Manuskripte von Übersetzungen der Bibel in alle möglichen anderen Sprachen. Und wem das nicht reicht, wenn man alle diese Manuskripte vernichten würde, sowohl die griechischen als auch die aus anderen Sprachen, es gibt über 80.000 Manuskripte, in denen das Neue Testament zitiert wird. Und irgendjemand hat sich scheinbar mal die Mühe gemacht, die Textstellen zusammenzutragen und ist zu dem Schluss gekommen, dass man bis auf 11 Verse das komplette Neue Testament aus diesen 80.000 Manuskripten und beziehungsweise den Zitaten, die da drin enthalten sind, zusammensetzen könnte. Ist das nicht beeindruckend? Aber wie sieht es aus mit der Textgenauigkeit? Ich meine, viele Manuskripte zu haben alleine sagt auch noch nichts aus, wenn sie sich deutlich voneinander unterscheiden und man nicht weiß, was denn der Originaltext war. Tatsächlich ist es so, wenn man diese Manuskripte Buchstabe für Buchstabe vergleicht, dann haben sie eine sehr hohe Textgenauigkeit. Wirklich eine fast wörtliche Textgenauigkeit. Und das, obwohl diese Texte aus allen Teilen Europas kommen. Sie kommen aus Palästina, aus Rom, aus Kleinasien, aus Ägypten, aus Karthago, aus unterschiedlichen Zeiten. Natürlich gibt es Abweichungen, denn Manuskript bedeutet ja händische Abschrift. Und wo man händisch abschreibt, da passieren Rechtschreibfehler. Keiner weiß das besser als ich. Und wenn wir uns die Abweichungen der einzelnen Manuskripte voneinander anschauen, dann sehen wir, dass in der Regel die Unterschiede tatsächlich sowas sind wie Rechtschreibfehler, Modernisierung von Wörtern, Vertauschen von Wortreihenfolgen, wie beispielsweise Jesus Christus statt Christus, Jesus. Und da die ältesten Manuskripte zeitlich so nah am Original sind und da wir die Manuskripte aus den unterschiedlichsten Regionen Europas haben, ist das für Textforscher einen Traum, weil man wirklich herausarbeiten kann, was das ursprüngliche Wort war mit den ganzen Texten, die man hat. Was war das Wort, was zuerst da war? Und es gibt heutzutage nur ganz wenige Passagen, wo die Wissenschaft sich nicht sicher ist, nicht sicher zu sein glaubt, was das ursprüngliche Wort an dieser Stelle war. Nur ganz wenige Passagen. Und diese Passagen sind in der Bibel gekennzeichnet. Da ist nämlich in vielen Übersetzungen, so auch in meiner Übersetzung, die Mindermeinung in den Fußnoten kenntlich gemacht. Beispielsweise Johannes 14, Vers 16. Da heißt es, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Und dieses Wort, einen anderen Tröster, da ist ein Sternchen und da steht unten andere Übersetzungen, Fürsprecher, Beistand. Gerade bei diesem Wort frage ich mich, kommt diese Abweichung vielleicht auch daher, dass Jesus ja in Aramäisch gepredigt hat, höchstens in Hebräisch, aber seine Schriften in Griechisch niedergeschrieben worden sind. Vielleicht bedeutet im Aramäischen dieses Wort ja tatsächlich alle diese Dinge. Okay, aber ich möchte euch nicht langweilen mit technischen Dingen. Was bedeutet das für uns, was ich gerade erzählt habe? Das Neue Testament ist das einzige wirklich authentisch, der einzige wirklich authentisch übermittelte Text des Altertums. Er ist Wort für Wort das, was die Apostel damals vor 2000 Jahren aufgeschrieben haben. Das ist ein Wunderwerk. Das ist einzigartig in der Geschichte. Wobei, vielleicht ist es nicht der einzige authentische Text des Altertums. Ich möchte an dieser Stelle nicht allzu sehr ins Detail gehen, was das Alte Testament betrifft. Nur so viel. Das Alte Testament wurde geschrieben in der Zeit von 1400 vor Christus bis 400 vor Christus. Und das ist wohlgemerkt die konservative Datierung. Dazu sage ich später noch mehr. Aber bis in die 1950er Jahre war man sich ziemlich unsicher, was die Textgenauigkeit des Alten Testaments angeht, weil die ältesten Manuskripte, die man hatte, aus dem Jahr 1000 nach Christus waren. Das sind immerhin 1400 Jahre Abstand zum Original. In der Regel passieren in einer so langen Zeit sehr viele Textänderungen. Ich meine, allein Sprache ändert sich in einem Zeitraum wie diesem so sehr. Deshalb war das ein Riesending, als man 1947 die Schriftrollen vom Toten Meer gefunden hat. Eine ganze Bibliothek aus Schriftrollen und Fragmenten von geistlichen Büchern, darunter alle Bücher des Alten Testaments bis auf ein einziges, das Buch Esther. Eine Sensation. Die Tageszeitschriften haben damals geschrieben, Sensation, wir müssen die Bibel neu schreiben. 2000 Jahre alte Schriftrollen aufgetaucht. Und nach vielen Jahren der Auswertung kam dann das Ergebnis. Jetzt haltet euch fest. Von den 500.000 Buchstaben der 5 Bücher Mose mussten nur 169 Buchstaben hinterfragt werden. Dabei ging es meistens um abweichende Schreibweisen oder um Wortwiederholungen. Kein einziges Ereignis, das im Alten Testament beschrieben ist oder in den 5 Büchern Mose beschrieben ist, keine einzige biblische Praxis, keine biblische Kernaussage wurde auch nur ein bisschen verändert. Das zweitlängste Buch des Alten Testaments ist das Buch Jesaja. In ganz Jesaja gab es 13 völlig unbedeutende Anpassungen. Und das nach 1200 Jahren der Übermittlung. Du kannst völlig unbedenklich noch heute ein altes Testament aus dem Jahr 1946 lesen. Man hat dann später eine Silberschriftrolle gefunden aus dem Jahr 750 vor Christus. 3 Jahre hat man gebraucht, um sie zu öffnen, ohne sie dabei zu zerstören. Und sie enthält 3 Verse aus dem 4. Buch Mose. Jeder einzelne Buchstabe dieser 3 Verse identisch mit dem, was wir heute haben. Unglaublich! Was bedeutet das? Ich glaube, es ist Menschen unmöglich, ein Buch, ach was, die Bibel sind 66 Bücher, über mehr als 2000 Jahre völlig unverändert weiterzugeben. Ich glaube, hier ist wirklich Gottes Wirken sichtbar. So wie es auch heißt in Matthäus 5, Vers 18. Da sagt Jesus, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Okay, die textliche Genauigkeit der Bibel ist cool. Das muss jeder Atheist zugeben, wenn er ehrlich zu sich selber ist. Aber noch viel beeindruckender ist, finde ich, was in der Bibel steht. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, aber die Bibel wurde im Verlauf von 1500 Jahren, also ca. 1400 vor Christus bis 80 nach Christus geschrieben, und zwar auf 3 verschiedenen Kontinenten, in 3 verschiedenen Sprachen, Hebräisch, Aramäisch und Griechisch, in zig unterschiedlichen Kulturkreisen, im babylonischen Kulturkreis, im altägyptischen Kulturkreis, im hebräischen Kulturkreis, im griechischen Kulturkreis, im römischen Kulturkreis, von 50 völlig unterschiedlichen Autoren. Darunter sind Könige, Landwirte, Philosophen, Fischer, Staatsmänner und ein Arzt. Theologisch liest sich dieses Buch wie aus einem Guss. Im Koran, von einem einzigen Menschen, innerhalb einer Generation geschrieben, heißt es, dass neuere Suren, wenn sie im Widerspruch zu älteren Aussagen stehen, die älteren Suren aufheben. Zumindest habe ich das so gehört. In der Bibel gibt es sowas nicht, trotz 1500 Jahre Geschichte. Adenauer hat mal gesagt, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Befragt mal 4 Berliner Theologen zum Thema Taufe und wie sie das verstehen. Und ich bin mir sicher, du wirst 5 verschiedene Antworten von ihnen erhalten. Die Bibel dagegen, im Laufe von 1500 Jahren geschrieben, fügt sich theologisch zusammen wie ein Puzzle. Alles baut aufeinander auf. Alles passt zusammen. Nichts von dem, was später gekommen ist, widerspricht dem, was vorher war. Im Gegenteil, Gottes Plan wird immer weiter aufgedeckt. Das ist schon verrückt. Ich habe mal das Alte Testament komplett durchgelesen und dann weitergemacht im Buch Matthäus, was natürlich das erste Buch des Neuen Testaments ist und damit ganz natürlich das nächste Buch, was ich gelesen habe, nachdem ich fertig mit dem Alten Testament war. Und das hat mich wirklich umgehauen. Ich habe Matthäus gelesen und ich dachte so, halt, Moment, das war doch schon vorhergesagt. Halt, Moment, das habe ich doch vorher schon gelesen. Halt, Moment, das ist doch das biblische Konzept aus dem Alten Testament, was ich da im 4. Buch Mose gelesen habe. Alles passt zusammen. Die ersten Vorhersagen von Jesus, die ersten Andeutungen von Jesus, findet man im 2. Kapitel des 1. Buches. Und wie ein roter Faden entfaltet sich dann Gottes Plan durch die Bibel, bis es in Jesus seine Erfüllung findet. So was kann man sich doch nicht ausdenken, oder? Ich bin überzeugt, so ein Buch zu schreiben unter diesen Umständen ist völlig menschenunmöglich. Okay, der Text ist authentisch, die Theologie ist einheitlich. Aber Florian, machen wir uns doch nichts vor. Wie sieht es denn mit der wissenschaftlichen Akkuratheit der Bibel aus? Ich meine, jeder weiß doch heute zum Beispiel, dass die Erde rund ist und nicht, wie die Bibel beschrieben hat, flach. Okay, ich gebe zu, da habe ich ein schlechtes Beispiel ausgewählt. Schon die alten Ägypter wussten, dass die Erde rund ist und konnten ziemlich genau den Umfang der Erde berechnen. Und auch in der Bibel sieht man nirgendwo die Aussage, dass die Welt flach sei. Aber trotzdem ist die Frage natürlich eine gute. Wie sieht es aus mit der wissenschaftlichen Genauigkeit der Texte der Bibel? Und zuerst muss man an dieser Stelle sagen, dass die Bibel keinen Anspruch hat, ein wissenschaftliches Buch zu sein, sondern dass sie ein theologisches Buch ist, beziehungsweise ich möchte das gerne anders formulieren. Sie ist ein Buch von der Beziehung von Gott mit den Menschen. Das ist der Anspruch, den die Bibel hat. Außerdem muss man bedenken, dass wir heute, wenn wir uns einen Text anschauen, ganz andere Fragen stellen und ganz anders rangehen mit unserem westlichen Denken, als eigentlich in ziemlich allen der 3000 Jahre, seit es die Bibel gibt, Menschen an diese Texte herangegangen sind und dass wir anders denken, als Menschen zum Beispiel in der östlichen Welt gedacht haben, wenn sie ein Buch gelesen haben. Nehmen wir zum Beispiel mal die Schöpfungsgeschichte. Wir lesen es heutzutage und wir sagen, okay, na, wie ist denn jetzt die Welt genau geschaffen worden? Der östliche Mensch nimmt die Schöpfungsgeschichte und sagt, was will mir diese Geschichte sagen über die Beziehung von Gott zu den Menschen? Und da hat sie jede Menge zu sagen. Denn anders als bei allen anderen Göttern, die es vorher gab, zur gleichen Zeit und auch danach bis nahezu heute, handelt die Schöpfungsgeschichte von einem Gott, für den die Menschen nicht nur seine Geschöpfe sind, sondern für den die Menschen Wesen sind, mit denen er eine persönliche Beziehung haben möchte. Völlig atypisch für alles, was wir lesen, für alle Theologien, die wir lesen in den Religionen außerhalb Judäas, zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Alte Testament, bis es in Jesus seine glorreiche Erfüllung findet. Das ist das, was ein östlicher Mensch gesehen hat, wenn er die Schöpfungsgeschichte gelesen hat. Aber dennoch, schauen wir uns mal die Schöpfungsgeschichte an und vergleichen sie mit anderen Schöpfungsgeschichten, die damals zum Beispiel so existiert haben. Ich will ja jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber nehmen wir beispielsweise mal die Schöpfungsgeschichte von Babylon. Da ist die Welt mehr oder weniger gebaut worden aus abgetrennten Gliedmaßen, die nach einer Schlacht der Götter übrig geblieben sind. Oder eine japanische Schöpfungsgeschichte, da taucht eine Gottheit den Speer in den Matsch der Ursuppe und zieht die erste Insel, wahrscheinlich Japan, aus dem Matsch der Ursuppe hervor und schafft somit die Welt. Wissenschaftlich völlig abstruse Geschichten. Und was sagt die Bibel? Am Anfang sprach Gott, es werde Licht. Und es ward Licht. Na, wenn das mal nicht der Urknall ist. Der Urknall, eine Photonenexplosion. Und dann beschreibt die Bibel in Poesie, es ist kein Prosatext, es ist keine Beschreibung, was passiert, sondern es ist eine poetische Geschichte, dann beschreibt die Bibel, wie erst die Sterne geschaffen wurden und wie sich dann auf der Erde Kontinente gebildet haben und Meere gebildet haben und wie die ersten Fische entstanden sind und wie die ersten Pflanzen und Landtiere entstanden sind und wie dann am Schluss der Mensch entstanden ist. Wenn du Gott wärst, wie würdest du die Erschaffung der Welt beschreiben für Menschen, die vor 3000 Jahren gelebt haben? In einem Gedicht. Es könnte nicht näher an der Realität sein, finde ich. Und so ist es auch dann so, ich habe ein Zitat gelesen von einem Wissenschaftler aus der Zeit, als sich die Urknalltheorie durchgesetzt hat. Bis zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, hat die Wissenschaft nämlich geglaubt, dass das Universum ewig schon existiert. Und dann kam die Urknalltheorie. Und ich habe leider das Originalzitat nicht gefunden, aber dieser Wissenschaftler hat sinngemäß sowas gesagt wie, jetzt kommt die Wissenschaft endlich auf dem Gipfel, jetzt kommen wir endlich auf dem Gipfel des Berges der Wissenschaft an, nur um da lachend den Pfaffen zu finden, der uns sagt, ich hab's euch doch immer schon gesagt. Ich bin Ingenieur und ich kann euch sagen, ich habe das Alte Testament, beziehungsweise ich habe die Bibel mehrmals durchgelesen und ich finde nirgendwo wissenschaftlichen Unsinn. Im Gegenteil, ich finde ganz viele Anweisungen, wie beispielsweise Hygienevorschriften, die einen total aus den Schuhen hauen, wenn man bedenkt, dass das, was da steht, in Europa erst sich im 17. Jahrhundert durchgesetzt hat mit Semmelweis, beziehungsweise dann ein paar Jahrzehnte später mit der Entdeckung von Bakterien. Oder sinnvolle Behandlungsweisen, zum Beispiel bei Lepra oder Ausschlag. Zu der Zeit, als in Ägypten Medizinbücher kursiert haben, in denen die Medizin für ein Augenzucken eine Salbe war, die man aus Fliegenlarven zubereitet hat. Völlig abstruse Dinge, sowas. Nichts von diesen abstrusen Dingen findet man in der Bibel. Und noch etwas, was man nicht unterschätzen darf. Die Bibel ist ehrlich. Nicht nur, dass die geschichtlichen Abläufe, die da beschrieben sind, immer wieder durch Ausgrabungen belegt werden oder die Könige, die dort beschrieben sind oder die Städte, die dort existiert haben, die es heute gar nicht mehr gibt oder Schlachten, die da beschrieben wurden. Die Archäologen finden immer wieder neue Hinweise, die Details aus der Bibel, die in der Bibel beschrieben wurden, vor mehr als 2500 Jahren bestätigen. Ein Beispiel ist die Existenz des König Kyros. So lange angezweifelt, bis man irgendwann in Babylon eine Inschrift gefunden hat, die auf diesen König Kyros verweist. Das könnt ihr gerne mal selber ausstudieren, diesen König Kyros, ein sehr interessanter Fall. Aber nein, welche Nation schreibt denn schon ihre militärischen Niederlagen für die Nachwelt auf? Oder welcher Geschichtsschreiber beschreibt die Charakterschwächen der heldenhaften Könige, die das eigene Reich zu Weltruhm geführt haben? Ja,
Er beschreibt die Charakterschwächen der herausragendsten Könige. So ehrlich sind wir Menschen nicht. Aber lest, so ehrlich waren die Menschen auch im Altertum nicht, wenn sie Geschichten aufgeschrieben haben oder wenn sie Schlachtberichte aufgeschrieben oder wenn sie Könige beschrieben haben in ihren Geschichtsberichten. Aber lest euch mal vor, lest euch mal durch, was das Alte Testament schreibt über den Ehebruch von König David beispielsweise oder wie der weise König Salomo durch seine vielen Frauen, die er sich genommen hatte, vom wahren Gott abgekommen ist und in die Vielgötterei verfallen ist. Nein, für ein Buch dieses Alters ist diese wissenschaftliche Genauigkeit und diese Ehrlichkeit ein kräftiger Indiz dafür, dass es nicht von Menschen kommt. Denn dann, da bin ich überzeugt, würde es völlig anders aussehen. Und ich glaube, die wenigsten, die die Bibel schon mal komplett durchgelesen haben, werden mir widersprechen, was die wissenschaftliche Akkuratheit der Bibel angeht, was ich hier behaupte. Okay, der Text ist authentisch, die Theologie ist einheitlich, die Wissenschaft ist glaubwürdig. Jetzt kommen wir zu den Wundern, die in der Bibel beschrieben sind. Wissenschaft glaubt nicht an Wunder. Deshalb fallen wissenschaftliche Datierungen und biblische Datierungen auch so oft auseinander. Und dabei darf man der Wissenschaft keinen Vorwurf machen, denn die Wissenschaft kann nicht an Wunder glauben. Sonst wäre sie keine Wissenschaft mehr. Sondern sonst wäre sie Fiktion oder eben Glauben. Nehmen wir beispielsweise mal so eine Geschichte wie Markus 13. Da prophezeit Jesus die Zerstörung von Jerusalem. Ergo, sagt die Wissenschaft, muss dieses Buch 70 nach Christus geschrieben worden sein. Denn damals erst wurde Jerusalem zerstört. Das ist eine sehr unromantische Datierung, oder? Aber seine wissenschaftliche Datierung. Aber diese Methoden stoßen bei der Bibel schnell an ihre Grenzen. Beispielsweise wird im ersten Buch Mose prophezeit, dass es in Israel Könige geben würde aus dem Stamm Juda, bis dass der Erretter kommt. Im ersten Buch Mose, diese Prophezeiung wohlgemerkt, in den ganzen 5 Büchern Mose gab es noch gar kein Königreich, kein israelisches Königreich. Das kam erst 300 Jahre nach den letzten Ereignissen, die in diesen Büchern beschrieben wurden. Wann aber ist das Königreich in Israel untergegangen? Na, 70 nach Christus mit der Zerstörung von Jerusalem. Ungefähr da sollten wir also nach dem ersten Buch Mose nach dem versprochenen Messias suchen. Passt doch, oder? Oder Jesaja beschreibt sehr eindrücklich einen leidenden Messias. Ein Messias, der leidet und der stirbt, um die Sünden der Menschen auf sich zu nehmen. Ich lese euch mal Jesaja 53, Vers 4 bis 6 vor und stellt euch einfach vor, ihr würdet Jesus nicht kennen. Da heißt es, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetaten wille verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie die Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Dieser Text macht überhaupt keinen Sinn, wenn du nicht die Theologie von Jesus kennst, die die Sünden aller Menschen auf sich genommen hat am Kreuz, damit wir frei sein können. Dieser Text hat auch keinen Sinn gemacht bei den Juden der damaligen Zeit, die an einen Messias geglaubt haben, der kommt, um das Volk Israel zu befreien, militärisch zu befreien und die alte Größe von Israel aus der Zeit von David und Salomo wiederherzustellen. Und tatsächlich hat die Wissenschaft und auch viele Juden ganz lange daran geglaubt, dass Christen nachträglich diesen Text in Jesaja verändert haben, damit er zu Jesus passt. Bis man die Schriftrollen vom Toten Meer gefunden hat. aus der Zeit von 100 bis 200 vor Christus, in denen dieser Text Wort für Wort validiert wird. Ein anderes Beispiel für Wunder, die in der Bibel beschrieben sind, ist das Buch Daniel. Es ist ein Buch, mit dem es die Wissenschaft schon immer schwer getan hat. Weil dieses Buch behauptet von sich, im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben worden zu sein, aber beschreibt die Eroberung, wörtlich die Eroberung von Persien durch Alexander den Großen, die im Jahr 337 vor Christus stattgefunden hat. Und damit fast 100 Jahre, nachdem das Alte Testament abgeschlossen war. Folglich glaubt die Wissenschaft, dass große Teile von Daniel im 2. Jahrhundert vor Christus geschrieben sein müssen, ja, weil die Ereignisse gehen noch weiter, sie beschreiben dann die Nachfolgereiche von Alexander dem Großen. Es muss also ungefähr 200 Jahre vor Christus geschrieben sein, mindestens Großteile des Buches. Das ist schon wieder die Zeit der Qumran-Rollen. Es heißt allerdings auch, dass die Juden sich nicht gegen eine Eroberung durch Alexander den Großen gestellt hätten, wie alle anderen Völker und Städte rings um sie herum, sondern dass sie ihre Tore geöffnet hätten, dass sie Alexander dem Großen ihre Schriftrollen von Daniel gezeigt hätten und ihm gesagt hätten, wir wissen, dass wir keine Chance haben, dich aufzuhalten, weil du bist schon prophezeit in unseren Schriften. Und Alexander der Große hat Jerusalem nicht zerstört, wie er es beispielsweise mit Tyros gemacht hat, einer jahrtausendalten Stadt, die bis heute nur nackter Fels im Meer ist, sondern er hat den Juden sogar Steuererleichterungen gegeben. Und es ist erst der Beginn der wundersamen Prophezeiungen von Daniel. In einer anderen Vision beschreibt Daniel, dass das Reich, das ewige Reich des Messias, kommen wird zur Zeit der Römer. Wohlgemerkt, lange vor Jesus. Und eine andere Prophezeiung von Daniel beschreibt sehr akkurat die Abfolge von 10 Königen bis hin zu einem König, unter dem es große Verfolgung geben wird. Und wenn du das neben die Abfolge der römischen Könige legst, siehst du, dass das genau passt und die Abfolge der römischen Kaiser, der römischen Herrscher wiedergibt, bis zur ersten Christenverfolgung. Im Alten Testament gibt es mehr als 300 Prophezeiungen von Jesus, die mehr oder weniger akkurat sind. Alleine über Jesus. Der Text ist authentisch. Die Theologie ist einheitlich. Die Wissenschaft ist glaubwürdig. Und es gibt viele Prophezeiungen und Vorhersagungen, die sich erfüllt haben. Über jeden dieser 4 Punkte könnte ich einen halben Tag erzählen. Über jeden dieser 4 Punkte wurden viele Bücher geschrieben. Zum Beispiel kann ich euch ein tolles Buch empfehlen, was die Visionen sind, vergleicht mit der Geschichte und mit dem, was tatsächlich passiert ist. Und das ist noch nicht alles, was ich über die Bibel zu sagen hätte. Zum Beispiel ist die Bibel kein totes Buch, sondern sie ist ein lebendiges Buch, wie es in Hebräer 4, Vers 12 steht. Da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und das ist wahr. Wenn du dein Herz mit offenem Herzen die Bibel liest, dann wird sie dich verändern und du wirst merken, dass das kein toter Text ist, sondern dass das ein sehr lebendiger Text ist, der sehr relevant ist für dich und da, wo du dich gerade befindest, in deinem Leben. Statt es weiter auszuführen, komme ich jetzt zu meinem Fazit. Ich habe euch von einem der großen Wunder Gottes erzählt, der Bibel. Meine Aussage ist, der Text ist authentisch, die Theologie einheitlich, die Wissenschaft glaubwürdig und das Ganze erhält noch mehr Glaubwürdigkeit durch die vielen Prophezeiungen und Vorhersagen, Voraussagungen, die die Bibel enthält und die sich wahrlich erfüllt haben. Ich glaube aber, wenn du, bevor du diese Worte von mir gehört hast, nicht daran geglaubt hast, dass dieser Text Gottes Wort ist, dann habe ich dich mit meinen Gedanken jetzt auch nicht überzeugt. Weil das ist nicht, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Ich möchte dich aber ermutigen, setze dich selbst mit diesen Themen auseinander. Forsch du selbst nach der echten Wahrheit über die Bibel. Bereit, dich auf die Wahrheit einzulassen, welche auch immer du findest. Du kannst mich dazu auch gerne kontaktieren. Wenn du mich suchst, bin ich mir sicher, wirst du mich finden. Und dann setzen wir uns gerne zusammen, online oder persönlich, um uns über die Bibel auszutauschen. Aber ich bin mir sicher, am Ende dieser Suche wirst du bei der gleichen Erkenntnis landen, bei der ich gelandet bin, bei meiner Auseinandersetzung mit der Wahrheit über die Bibel. Die Bibel ist ein Wunder Gottes. Gott sei die Ehre.